Cloud oder Hardware?
Nein, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.
Ich bin ein Hardwareker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
Herzlich willkommen zur 41. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen: Steht die personalisierte Werbung vor dem Aus? Das Apple App Store hin und her und eine Schwachstelle in der EID-App, die eine Übernahme der Identität erlaubt. Wir nehmen am Freitag, 15. März 2024 auf. Ich bin Kire.
Mein Name ist Jörg.
Und ich bin der Sven.
Ihr hört es schon, es gibt eine neue Stimme in der Runde. Sie gehört zu Sven Kohlmeier. Sven, magst du dich kurz vorstellen?
Sehr gerne, herzlichen Dank. Mein Name ist Sven. Ich bin ein Berliner. In Berlin groß geworden, in Berlin zur Schule gegangen, in Berlin meine Jugend mit DOS 286er und 386er und im Internet verbracht, in Berlin studiert auf einem sogenannten Oberstufenzentrum für Nachrichtentechnik, wollte eigentlich Informatik studieren und dann gab es zur Zeit, als ich Abitur machte, irgendwie platzte die erste Internetblase oder die zweite, keine Ahnung. Und ich habe mir gedacht, das Internet setzt sich vielleicht doch nicht durch.
Ja, wahrscheinlich.
Und habe dann
Was Handfestes gemacht
und Jura studiert, weil meine strategische Überlegung war, mit Jura kann man fast alles machen. Jura studiert, dann mich auch noch politisch engagiert, 15 Jahre in Berlin im Abgeordnetenhaus gesessen, zuständig für Digitalpolitik und Rechtspolitik und dort die Piratenpartei eine Legislaturperiode erlebt und mich dann insofern zur Informatik wieder zurückgefunden, spezialisiert als Fachanwalt für IT-Recht, jetzt bei Wikipartners hier in Zürich und in grenzüberschreitenden Sachverhalten Deutschland, EU, Schweiz.
Super, cool. Herzlich willkommen hier im Netzpodcast.
Ja, herzlich willkommen.
Da haben wir jetzt juristische Verstärkung und das nicht nur im schweizerischen Recht, sondern auch im deutschen und im europäischen. Da, wo wir auch immer wieder Themen haben, die da reinspielen. Dann würde ich sagen, springen wir gleich in die Hauptthemen. Das erste ist, wie angetönt, personalisierte Werbung. Steht sie vor dem Aus? Und da haben wir auch gerade ein Thema, das europäisches Recht betrifft. Und zwar die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO. Und zwar, was ist passiert? Der Europäische Gerichtshof hat in diesen Tagen ein Urteil gesprochen. Dieses beschäftigt sich mit Cookie-Bannern und dem Ausspielen von personalisierter Werbung. Und etwas konkreter geht es um den sogenannten TC-String. TC steht für Transparency and Consent. In diesem String steht, welche Datenschutzeinstellungen jemand in einem Banner gewählt hat. Und der EuGH bestätigt nun in seinem Urteil, dass, das ist ein Zitat, dass der TC-String Informationen über einen identifizierbaren Nutzer enthält und somit ein personenbezogenes Datum im Sinne der Datenschutzgrundverordnung darstellt. Und weiter hält das Gericht auch fest, dass IAB Europe, das ist der Verband, der den technischen Baustein verantwortet, also für diesen TC-String, dass der als ein sogenannt gemeinsam Verantwortlicher im Sinne der DSGVO anzusehen ist. Was das genau ist, da sprechen wir dann gleich noch darüber. So, vielleicht aber kurz noch, bevor wir etwas noch in das Urteil einsteigen, wie funktioniert dies eigentlich mit der Online-Werbung? Und zwar hier ist es ja oft so, wahrscheinlich meist so, dass die Werbeplätze, die zum Beispiel bei einer Zeitung oder auf einer Plattform angezeigt werden, dass die in Echtzeit versteigert werden. Das heißt, es wird in Bruchteilen von einer Sekunde und anhand des Profils der Person, die eine Webseite besucht, und dem gebotenen Preis entschieden, welche Werbung angezeigt wird. Und damit dies funktioniert, müssen den Werbetreibenden natürlich möglichst viele Informationen über die Person vorliegen. Also das heißt zum Beispiel den Standort, also wo sie sich befindet, in welchem Land oder welcher Region, über welche Interessen, dass sie verfügt, über welches Alter, dass sie ist, welches Geschlecht etc. sie ist. Und damit alle diese Informationen bearbeitet werden dürfen, benötigt es in diesem Fall aufgrund der Datenschutzgrundverordnung, der DSGVO, eine Einwilligung der betroffenen Person. Und wie gesagt, eben genau diese Einwilligung, also habe ich jetzt der Bearbeitung zugestimmt und in welcher Form, dieses wird in diesem sogenannten TC-String gespeichert und allen Werbeplattformen, die an der Versteigerung teilnehmen, mitgeteilt. Und das Entscheidende ist nun in diesem Gerichtsurteil, dass eben nicht nur diese Profile, sondern bereits dieser TC-String, der hier übertragen wird, als personenbezogenes Datum vom Gericht betrachtet wird. Und was heißt dies nun konkret? Da IAB Europe als gemeinsam verantwortliche Organisation eingestuft wird, heißt dies, dass sie, also IAB Europe, für Verstöße haftbar gemacht werden kann, die von anderen Unternehmen begangen wurden, die sich an diesem Werbehandel beteiligen, also an die alle dieses TC-String weitergegeben worden ist. Und das ist nun ein krasses Risiko für IAB, das sie wohl auch kaum tragen kann und entsprechend das Konstrukt nun auf der Kippe steht. Allerdings ist zu sagen, dass das Verfahren noch nicht am Ende ist. Das Gerichtsverfahren hat seinen Ursprung in Belgien. Und nun muss ein Handelsgericht in Belgien entscheiden, wie es weitergeht. Und bis dahin gilt die Verfügung, welches die dortige Datenschutzbehörde gefällt hat. Und auf dieser Verfügung basiert das ganze Verfahren. Und bis dahin ist eigentlich das Urteil oder die Verfügung ausgesetzt. Also IAB Europe und all die Werbetreibenden können weiterfahren wie bis anhin. Es sei denn eben dieses Handelsgericht entscheidet dann im Sinne der Datenschutzbehörde und im Sinne des EuGH-Urteils, wovon auszugehen ist. Und wenn dies dann so ist, dann lässt sich das Problem nicht einfach mit einem angepassten Cookie-Banner lösen, da mit einem Cookie-Banner die Einwilligung eingeholt werden müsste, dass diese Informationen an einen drei- oder sogar vierstelligen Empfängerkreis weitergegeben werden. Also so viele Werbefirmen und Werbenetzwerke stehen hinter diesem Konstrukt, wo also dieser TC-String in Einsatz kommt. Also und auch der Empfängerkreis, der an diesen Versteigerungen teilnimmt. Und es ist kaum anzunehmen oder möglich, dass eine Person eine informierte Entscheidung treffen kann, wenn eben so viele Organisationen mit einem Klick beteiligt sind. Dies ist also ein ganz besonderer Fall und zeigt auch, wie die Werbeindustrie arbeitet, wie viele Unternehmen das da beteiligt sind, wie das aufgebaut ist und jetzt eben auch, wie sie sich, was soll ich mal sagen, so mit einer Schlaumeierei auch, mit diesem TC-String eben eine DSGVO-Konformität geben will, die jetzt eben eigentlich auf der Kippe steht mit dieser Entscheidung. Wie seht ihr die Entscheidung, Sven und Jörg?
Also die Entscheidung entspricht ja so ein Stück weit dem datenschutzrechtlichen Entscheidung des EuGHs in den letzten Jahren. Also seit Einführung der DSGVO wird ja deutlich, dass relativ streng ausgelegt wird, dass auch personenbezogene Daten tatsächlich viele Daten sind, die zuordnenbar zu einer bestimmten Person sind, was hier bei dem TC-String ja auch sein kann oder so sein wird, weil man damit die bestimmte Person identifizieren kann. Und da bist du halt im personenbezogenen Datum drin. Und das war ja Sinn und Zweck der DSGVO, genau möglichst viele von diesen personenbezogenen Daten zu machen. Insofern ist für mich als Person nicht überraschend. Problematisch könnte für IAB natürlich sein, wenn sie dann mit Verantwortlicher sind, also entweder bist du allein Verantwortlicher im Sinne der DSGVO oder Auftragsdatenverarbeiter oder du kannst halt gemeinsamer Verantwortlicher sein. Dann hast du zwei Verantwortliche. Beide sind datenschutzrechtlich verantwortlich, auch haftbar und müssen dann untereinander auch gucken, wie viel Haftungsrisiko auf die jeweilige Person verteilt ist. Insofern wird es da sicherlich den Versuch geben, die Entscheidung vom EuGH abzuändern. Wobei nach meiner Einschätzung, wenn der EuGH so eine Sache entschieden hat, dann die nationalen Gerichte sich in der Regel dann auch entsprechend dran halten und da entsprechend auslegen.
Ja, so wie ich auch die Berichterstattung verstanden habe, haben sie sich auch gerade sehr stark dagegen gewehrt, dass sie eben als gemeinsam Verantwortliche gelten. weil das wahrscheinlich für Sie eben tatsächlich dieser Teil am meisten wehtun wird dann am Urteil.
Genau, weil du halt mit den anderen zusammen haftest und du musst mit dem anderen Verantwortlichen abklären, wer welchen Teil des Datenschutzes, also alle müssen es selber sowieso erfüllen. Und du musst dann eine klare Abgrenzung vornehmen mit den anderen Verantwortlichen. Insofern ist
allen anderen 3- bis 4-stelligen
genau, das kann man nochmal betonen. Genau, und da wird es dann kompliziert. Also wenn du 300 oder 400 gemeinsame Verantwortung, schon bei 2 wird es ja schwierig zu schauen, wer macht welche datenschutzrechtliche Anforderung und wer erfüllt die als Verantwortlicher, wenn du 300 davon hast.
Das sind, ist 3- oder 4-stellig.
Ah, 3- oder 4-stellig.
Also dann das ist noch krasser. Also es geht über die Tausendergrenze.
Will man nicht sein mit so vielen Menschen gemeinsamer Verantwortlicher im Sinne der DSGVO.
Ja, vor allem auch nicht, wenn es Werbeplattformen sind.
Ja, das ist für mich auch ein bisschen die Frage. Also die heutige Welt, wie Werbung ausgespielt wird oder wie ich in dem Sinne getrackt werde etc., finde ich nicht gerade sehr attraktiv. Dieser Ansatz scheint jetzt auch nicht zu funktionieren. Und mich würde eher konzeptionell interessieren, was wäre ein Modell, wo man Werbung im Internet sinnvoll machen kann, sodass die Leute verstehen, einigermaßen, warum bekomme ich jetzt diese Werbung ausgespielt und nicht eine andere, ohne dass sie das Gefühl haben, sie wissen nicht nur meine Schuhnummergröße, sondern sie wissen auch gerade noch mein Essverhalten, mein Gamerverhalten und alles gleichzeitig. Also mich stört das nicht, wenn mir niemand Autowerbung schicken würde, weil ich werde kein Auto kaufen. Also die dürfen das Geld gerne ein bisschen gezielter einsetzen. Und ich habe das Gefühl, man versucht über den traditionellen Weg, das irgendwie juristisch zu lösen. Ich glaube, man müsste hier mal konzeptionell einen neuen Ansatz machen. Ich weiß, ich brauche jetzt eine Zwischenstelle, damit eben nicht ich gegenüber Hunderten bis Tausenden von Partnern meine Einwilligung geben müsste, weil das ist wirklich unsinnig. Weil in diesen Hunderten bis Tausenden wird es sicher ein paar schwarze Schafe dabei haben, wo ich nie zustimmen würde. Also müsste es nicht irgendwie einen Gatekeeper haben, der mich so weit anonymisiert, dass ich sagen kann, ja, okay, wenn der ein bisschen mehr über mich weiß und das, und nur diese Info weiterleitet, um mich gezielt zu bespielen, mit dem kann ich leben. Weil offen gestanden, dass es gar keine personalisierte Werbung im Internet gibt, so sagen wir wie Straßenwerbung oder so, grob personalisiert, also thematisch wie einer Zeitung. Also Sportwerbung wird wahrscheinlich mehrheitlich auf der Sportseite kommen und nicht in Wirtschaftsteil der NZZ. Also irgendwie das Internet bietet extrem viele Möglichkeiten. Da wundert mich natürlich nicht, dass man die auch nutzen will. Also wo finden wir einen gemeinsamen Boden, dass beide Seiten so weit damit leben können? Das die Frage habe ich noch nicht beantwortet bekommen.
Ja, also du hast schon die Frage, ob es die personalisierte Werbung tatsächlich benötigt und dann auch in welcher Form. Also meines Erachtens sind wir irgendwie in den 90ern schon falsch abgebogen, als wir den Weg genommen haben, zuerst halt alle Inhalte kostenfrei ins Internet zu stellen und dann im Schlepptau ist dann die Werbung aufgekommen und die wurde jetzt in dem Sinn auf die Spitze getrieben. Wenn wir jetzt plötzlich mit 1000 und noch mehr Werbenetzwerken zu tun haben, die um den Werbeplatz streiten und dann entsprechend eben alle diese Profile anlegen, ob es dann eben nicht vielleicht doch die bessere Lösung ist, Abos abzuschließen, andere Unterstützungen für Medien zu finden, kontextsensitive Werbung zu machen anstatt personalisierter Werbung. Ist einfacher gesagt wie getan, aber dennoch würde ich meinen, sollten wir uns möglichst von diesem Modell lösen. Weil, also andersrum noch eine Bemerkung, es ist ja nicht nur das Problem von der Werbung, sondern es gab ja auch einige Fälle, wo dann über diese Werbenetzwerke und die Werbungen dann auch Malware verteilt wurde. Es fiebt und blinkt und macht im Internet. Also für mich ist ein Adblocker schon nur Pflicht, um sich überhaupt auf den Inhalt konzentrieren zu können. Vielleicht bin ich es mir einfach nicht mehr gewohnt, ich weiß nicht, aber das gibt auch noch andere, was ich noch sagen möchte, es gibt noch andere Aspekte, die mich eben auch problematisch dünken.
Da bin ich deiner Meinung, also für verschiedene Webseiten, ob mich eine Webseite anspricht, hängt auch damit ab, wie stark sie mit Werbung vollgespammt ist oder nicht, jetzt unabhängig von einem Blocker oder teilweise selbst mit dem etc. Also da haben wir tatsächlich eine große Frage.
Ja gut, aber die Werbung ist ja in der Sache in Ordnung. Die Frage ist nur, ob du mit einer einzigen Willenserklärung auf Zustimmung zu im Cookie-Banner, also ich gehe nicht davon aus, dass man sofort 1000 Leuten die Zustimmung erteilt, mit deinen Daten entsprechend umzugehen. Manche Cookie-Banner geben es ja an, ist ja total spannend. Dann sagen sie, mit dieser Einwilligung erteilen sie 896 anderen. So, aber dann hat man zumindest mal eine Vorstellung davon. Aber so dieses Modell, so ganz redlich ist es nicht. Ne? Also wenn man so, dass Werbung geschaltet wird, völlig fair. Dass Werbung ausgespielt wird, auch völlig fair. Macht ja auch manchmal Spaß, wenn man bestimmte Werbung sieht. Aber dass man datenschutzrechtlich mit einer Erklärung so 1000 Erklärungen, 1000 Zustimmungen abgibt, würde auf der Straße, würde man das nicht machen. Also wenn du auf der Straße im analogen Leben eine Unterschrift gibst und sagst, du darfst mir Werbung schicken, dann machst du das gegenüber dem einen. Da sind ja nicht 1000 Blätter, die du mit unterschreibst.
Und eigentlich so in der naiven Vorstellung gegenüber dieser Webseite, wo du dich darauf befindest.
Also wieso? Normalerweise, wenn du auf irgendeiner Website bin von irgendeinem Nachrichtenportal, dann ist schon manchmal erstaunlich, wenn man unten sieht, wo der überall hintrackt und so weiter. Ne?
Also mich wundert die Zahl auch und ich weiß nicht, ist es noch nicht passiert oder kommt es noch? Wird es noch eine Marktbereinigung geben? Also dass irgendwie 1000 Teilnehmer sich um diese Daten prügeln und die alle untereinander konkurrenzfähig sind. Also es hat das ja häufig gegeben, wenn ein neues Produkt kommt, dass es hunderte Autohersteller gibt und dass es dann irgendwann eine Marktbereinigung, Flugzeuge gibt, es schon lange nicht mehr so viele Hersteller wie früher.
Ja,
und
das stimmt.
Offen gestanden, wenn es jetzt 10 solche Werbenetzwerke gäbe, wo ich ja weiss, sie sind genügend professionell aufgestellt, dass sie eben keine Malware verteilen, dass sie eben keine Blink-Blink-Werbung machen, sondern einen gewissen Standard haben, dann könnte ich mich damit einverstanden erklären, dass ich sage, ja klar, diese 10, die ein leicht anderes Modell haben, dass die mir gezielt Werbung aufspielen, mit dem könnte ich leben, umgehen. Aber ja, die Hunderte bis Tausende, das ist beängstigend.
Also, ja, die Zahl hat mich auch erstaunt. Da müsste man vielleicht nochmals etwas genauer nachgehen, wie die genau zustande kommt.
Und ob es tatsächlich alles Werbeplattformen sind oder ob es auch andere Firmen sind. Also die jetzt, ich sag's mal so, die so auch Werbung im Größeren, die nicht unmittelbar selber Werbung machen, sondern halt Benutzerprofile erschaffen, um die dann weiter zu verkaufen zum Beispiel. Ne? Auch die dürften mit dabei sein.
Ja, auf jeden Fall wird es jetzt spannend sein zu sehen, wie es weitergeht. Jetzt ist der Fall ja, wie gesagt, zurück in Belgien. Ein Handelsgericht, das da entscheiden muss, wie es weitergeht. Und dann, ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert. Aber da dürfte dann schon in nächster Zeit mal mit einem Urteil zu rechnen sein. Ich weiß, du wirst da wahrscheinlich auch keine Vorstellung haben, Sven.
Ja, die nationalen, also es ist ja, wenn man sich das Urteil anschaut, ich glaube, wir verlinken das ja dann auch.
Ja.
Also es ist eine Vorlage zur Vorabentscheidung. Das heißt, das belgische Gericht hat dem EuGH diese Rechtsfrage vorgelegt, weil die gesehen haben, dass da eine Entscheidungsnotwendigkeit besteht. Dann entscheidet der EuGH, also gibt der EuGH seinen rechtlichen Standpunkt ab und schickt dann diesen rechtlichen Standpunkt zurück an das belgische Gericht. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ist es schon beim Appellationsgericht in Belgien, also könnte sogar schon die Berufungsinstanz sein, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die dann in diesem Jahr entscheiden, weil die ja, also ein Gericht dann in der Regel schon so eine Rechtsmeinung hat dann zwei offene Punkte.
Ja, zum EuGH und
dann geht es wieder zurück und dann machen die auf der Grundlage ihre Entscheidung so, könnte bestimmt demnächst kommen.
Wir werden berichten. Dann würde ich meinen, gehen wir zum zweiten Thema über.
Ja, und erstens mal haben wir da bereits im Januar darüber berichtet, es gibt Updates und hier haben wir offengestanden genau das gegenteilige Problem in dem Sinn. Also hier vorher beim Werbemarkt zu viele, die mitmachen und jetzt geht es um Apple und den App Store und die schauen darauf, dass möglichst niemand außer sie selber mitmachen können. Apple ist bekannt dafür, dass sie ihr eigenes Ökosystem sehr gut pflegen, eine sehr hohe Qualität haben, dafür von ihren Benutzern auch sehr verehrt und verehrt werden. Aber sie sind auch bekannt dafür, dass sie dieses extrem stark abschotten. Wie gesagt, wir haben im Januar in der Folge 38 bereits darüber berichtet, dass da wieder die EU findet, hey, das ist ein bisschen zu viel Monopolmacht. Ihr müsst euch öffnen gegenüber anderen Stores. Anbietern, haben sie dann auch gemacht, aber mit so vielen Nebenbedingungen, dass man sich schon fast fragte, ihr habt wahrscheinlich hauptsächlich in Juristen investiert und nicht in Öffnung. Jetzt ist es ein bisschen weitergegangen. Was noch spannend ist, auch hier die Links in den Shownotes. Threema, der Schweizer Anbieter für Messaging-App, die auch sehr bekannt ist für ihre Sicherheitsstandards, aber auch ein bisschen für ihre Einstellung zum Thema Internet, hat mal da versucht, da Apple vom hohen Ross herunterzuholen. Weil Apple gibt sich ja auch als Verteidiger von Qualität, Freiheit und was auch immer. Und da hat es immer schon aufgezeigt, dass das ja vielleicht ein bisschen mehr Marketing ist und manchmal die Wahrheit ein bisschen anders aussieht. Zum Beispiel, das ist aber nicht außergewöhnlich, die hohe Gebühr von rund 30%, also alles, was über den App Store geht, landet 30% davon bei Apple selber und nicht bei dem Produkt oder bei der Bude, die ihr gerne unterstützen möchtet. Man kann einen solchen Kauf zum Beispiel auch nicht zwischen Android und iOS hin und her wechseln. Das sind zwei verschiedene Systeme. Also wenn ihr beides habt oder mal wechseln wieder zurück, dann kann es sein, dass ihr ein zweites Mal bezahlt. Es ist auch so, dass wenn ihr dort bezahlt, man immer weiß, welches Produkt ihr gekauft habt. Das heißt auch, euer Finanzinstitut, die diese Bezahlung sieht, weiß, für welches Produkt ihr euch entschieden habt oder eben auch nicht. Und das ist technisch eigentlich nicht zwingend. Das könnte man auch in einer Art und Weise machen, wo man doch, ich sage jetzt mal, den Datenschutz oder die Privatsphäre der Benutzer nochmals verbessern könnte. Und das ist ja gerade eines der Themen, dass Apple immer sich als den weißen Ritter dieser Fragestellung präsentiert. Wohlgemerkt, in vielen Belangen macht es Apple tatsächlich. Also sie hat schon oft sich gewehrt gegen gerichtliche Einmischungen, dass sie mir irgendwie Daten, Handys knacken müssen, so erfolgreich gewehrt. Hier gäbe es Potenzial, das sie im Moment nicht nutzen wollen. Jetzt, wie gesagt, im März ging es dann weiter mit verschiedenen Reaktionen der Europäischen Union mit dem Digital Market Act. Es ging auch weiter mit Epic. Epic, falls ihr diese Firma nicht kennt, das ist die ist in Schweden beheimatet und ist vor allem bekannt für das Produkt Fortnite. Auch die wollten so einen zusätzlichen Store eröffnen, wurden aber gesperrt, also der Entwickler-Account wurde gesperrt, weil irgendwie die Qualität nicht korrekt war etc. Aber man hat irgendwie schon ein bisschen vermutet, das ist mehr so ein Machtkampf, wie viel darf sich eine einzelne Bude gegenüber Apple erlauben. Jetzt etwas, was zum Beispiel neu sein sollte nach den neuesten Entwicklungen im März. Es soll sogenanntes Sideloading erlaubt sein. Was ist Sideloading? Habt den Begriff vorher auch noch nicht gehört. Das ist, wenn ihr eine App nicht über einen Store bei euch installiert, sondern direkt auf die Seite des Entwicklers, der zum Softwarehersteller geht, die App dort herunterladet und so bei euch installiert. Also ihr geht auf die Webseite von Fortnite, / Epic und installiert dort das entsprechende Game oder ihre Software. Das soll neu möglich sein, iOS ab Version 17.5. Was aber ist, also die App selber wird immer noch bei Apple geprüft, also ganze Malware Protection, das sollte nach wie vor funktionieren, die Qualität. Es wird aber keine inhaltliche Kontrolle mehr geben. Was aber auch zu sagen ist, so schön das mal tönt, sie machen es einem nicht einfach. Erstens mal wird es sehr mühsam sein, eine App über diesen Weg zu installieren. Also nicht wie im App Store selber, wo es schön benutzerfreundlich flutscht mit zwei Klicks, sondern das ist dann eher eine mühsame Angelegenheit. Die Firma, die das anbietet, muss in der EU angemeldet sein. Okay, das könnte man auch als Qualitätskriterium ansehen. Sie braucht eine Erlaubnis von Apple. Okay. Sie muss mindestens 2 Jahre im Apple Developer Programm dabei sein. Okay. Einen guten Ruf haben. Und mindestens 1 Million Erstinstallationen innerhalb der EU gehabt haben, und zwar im Vorjahr. Also ihr seht schon mal das. Also wenn ihr jetzt irgendwie eine geniale Idee für eine App habt und das ausprogrammiert und nicht nur der Android, sondern auch der iOS-Welt vorstellen möchtet, nein, dieser Prozess ist für euch nicht gedacht. Da müsst ihr also schon länger im Markt sein, einen guten Ruf haben und doch schon ziemlich erfolgreich sein mit 1 Million Erstinstallationen im Vorjahr. Also nicht kumuliert, sondern innerhalb des letzten Jahres. Und dann die Schwierigkeiten, die wir im Januar erklärt haben, dass noch Gebühren fällig sind, aber eine gewisse Anzahl Installationen, die ist hier auch fällig. Also wenn ihr eure App gratis anbieten wollt, Apple will trotzdem an euch verdienen. Was ein bisschen noch gelockert werden soll, sind so ein bisschen Designvorschriften, Sprachregelungen, Verlinkungen an weitere Kaufangebote in den App Stores und in diesen Apps selber. Da ist Apple anscheinend ein bisschen auf die EU oder auf die neuen Sachen eingegangen. Aber insgesamt zwischen den Zeilen liest man, oder lese ich eindeutig, Apple will sein Ökosystem nach wie vor so gut wie möglich gegenüber anderen abschotten. Jetzt ist die Frage, ist das ihr gutes Recht, weil sie so ein geniales Produkt erstellt haben? Oder fördern sie da einfach eine Quasi-Monopolstellung und verhindern sie Innovation, Kreativität? Was ist so eure Haltung? Also, ohne es zu sagen, einer von den beiden ist ein Apple-Nutzer, der andere nicht. Vielleicht erratet ihr es auch nach den Antworten.
Ja, also es ist jetzt, die Auseinandersetzung hat jetzt wahrscheinlich ungefähr diese Wendung genommen, die wir auch in der letzten Folge, als wir darüber gesprochen haben, angenommen haben, dass es jetzt diese Auseinandersetzung gibt zwischen Apple, die das maximal versucht, am vorhandenen Geschäftsmodell festzuhalten, und der EU, der EU-Kommission, die jetzt mit dem DMA eben andere Vorstellungen hat. Und ja, das wird sich jetzt dann irgendwie zeigen, wie das Kräftemessen dann weitergeht. Vielleicht noch eine kurze Bemerkung, ich habe noch kurz nachgeschaut. Epic ist US-amerikanisch, ist keine schwedische Spielehersteller, aber wahrscheinlich haben sie ihren europäischen Sitz in Schweden, weil das war jetzt der Account aus Schweden, der von Apple gesperrt worden ist und jetzt wieder freigegeben worden ist.
Danke für diese Präzisierung. Ja, es ist ein amerikanisches Unternehmen.
Ja, also nachdem ich ja von Jörg schon zweifach jetzt gedisst wurde, einmal als Jurist, die Juristen von Apple und dann auch noch als Apple-Nutzer.
Er hat es offen gelassen.
Ja gut, aber du hast es ja fast ausgeschlossen, dass du es bist. Kein Problem, immer rauf. Ja, ist schon ein bisschen fishy von Apple. So, ne? Also wenn jetzt wirklich Apple-Nutzer sind, liegen 4 Apple-Geräte rum. Und die sind ja vom Eindruck her, hatten die natürlich immer so eine Coolheit. So haben auch immer sich durchaus auch mal mit amerikanischen Behörden auseinandergesetzt. Natürlich nicht, weil sie denn Rechte schützen wollen, sondern aus Eigeninteresse. Und natürlich schützen die ihr Ökosystem. Ist ja auch eine sensationelle Idee, dass du bei jedem Verkauf eines Produkts eines Dritten 30% bekommst. Also ich weiß nicht, ist noch nicht sittenwidrig, aber ist halt schon irgendwie, ja, 30% muss man bekommen als Plattformbetreiber, nicht schlecht. Und die versuchen da zu schützen. Ich finde, dass es, also eigentlich Apple kann da ein bisschen mehr Größe zeigen, muss man mal sagen. Der Apple Store ist ja sensationell, siehst deine Abonnements und so weiter und so fort. Und bis sich die anderen durchsetzen, dauert es vermutlich noch ein bisschen. Das, was sie jetzt hier machen, finde ich jetzt auch nicht in Ordnung und ist tatsächlich meines Erachtens auch nicht Umsetzung dessen, was die Europäische Kommission ja wollte. So, ne? Also die wollten, dass man einen alternativen App Store installieren kann, wie beim Android. Dann klickst du auf den Knopf, dann kommt der alternative App Store. Die wollten sicherlich nicht, dass Apple hunderte von Hürden aufbaut und dann, wie du sagst, auch noch kleine Entwickler ja irgendwie dann überhaupt keine Chance haben. Wirtschaftlich wohl nachvollziehbar, ansonsten.
Ja, ich weiß nicht, ob das langfristig eine gute Strategie ist. Also jetzt werden sie wahrscheinlich noch ein paar Jahre, keine Ahnung, wie lange das Kräftemessen dauert, aber können sie da die hohle Hand weiterhin machen. Aber für den Ruf ist doch das, also wie du es ja gesagt hast, Apple hat eigentlich einen guten Ruf, wenn man es jetzt vergleicht mit den anderen großen Tech-Giganten. Und sie sind jetzt schon drauf und dran, sich maximal bockig und verteidigend zu geben, was ja nicht wirklich sich positiv auswirkt.
Das ist jetzt die Frage. Also wir sind hier 3 Tech-Insider und wir bekommen das mit. Aber ich sage jetzt mal, der normale Bürger draußen am Bahnhof, der wird sich darüber freuen, dass der App so perfekt funktioniert. Der wird gar nicht auf die Idee kommen, dass es einen anderen Store geben könnte. Er besucht den auch nicht. Also ich sage jetzt mal böse gesagt, wenn Apple unter den Techies ein bisschen veräppelt wird für ihr Verhalten, dann wird das wahrscheinlich bei ihren Einnahmen keine große Delle erzeugen.
Das ist schon etwas naiv. Ja,
ja, aber sie hätten es ja auch, der normale, also derjenige, der sein Telefon normal benutzt, so der bleibt ja dann höchstwahrscheinlich auch beim App Store, weil der einfach seit Jahren sein Fernsehprogramm 1 immer auf der 1 hat. So, da ist er ein Gewöhnungstier und wird weiterhin die nächsten 100 Jahre beim App Store bestellen. So, da
also du würdest sagen, sie verteidigen etwas, das sie gar nicht verteidigen müssen, sondern das können sie mit ihrer Qualität locker über einen anderen Weg auch erreichen.
Also jetzt mal, wir sind da alle Gewohnheitsmenschen. So, wenn du mit etwas zufrieden bist, warum sollst du dann jetzt auf einen anderes, auf einen anderen App Store wechseln? Also ich glaube, sie hätten das überhaupt nicht nötig gehabt, sich hier so rechtlich zu versuchen, das Gesetz so, also einen Weg zu finden, wo der Gesetzgeber auf die Idee höchstwahrscheinlich nicht kam, dass dann die Firmen tatsächlich noch über Umwege versuchen, Geld zu machen oder so.
Also was ich auch spannend finde, also weil du das angesprochen hast, Kere, wir haben es im Vorgespräch ein bisschen angetönt, wie doch verschiedene Tech-Firmen über die Zeit ihren Ruf geändert haben.
Mhm. Also auch ihr Verhalten.
Ihr Verhalten und auch ihr Ruf oder ihren Status. Mhm. Also Google war mal der große Herausforderer gegenüber Microsoft mit einer aufgeräumten Suchmaschine. Jetzt ist es die Datenkrake im Werbemarkt par excellence.
Microsoft hat auch Wandel hinter sich.
Amazon war mal der Kleine, wo man Bücher bestellen konnte, die man sonst nirgends erhalten hatte. Heute ist es einfach die Kommerzbude ersten Grades, die jeden kleinen Unternehmen an die Wand fährt. Es ist schon noch interessant, wie halt ja vielleicht auch ein bisschen Generationenwechsel in diesen Unternehmen stattfinden, die ihre Auftritte, ihren Nimbus komplett umgestalten können. Also so für einen, keine Ahnung, Tech-Historiker gäbe es da Material für die eine oder andere gute Reportage.
Meinst du, Mark Zuckerberg hat am Anfang echt die Idee gehabt, die Menschen zu vernetzen?
Nein, aber ich denke nur, das Beispiel Microsoft, die haben sich schon gewandelt. Die waren ja ursprünglich schon sehr stark, auch als sie Windows und das Office und die ganzen Plattformen verteidigt haben. Und die mussten auch gezwungen werden, gibt die Möglichkeit frei für andere Browser, das muss installierbar sein, etc. Und da gab es dann, ich weiß nicht, ob es auf Basis dieser Urteile war, aber es gab einen Wechsel in der Ausrichtung des Unternehmens, das jetzt nicht selbstverständlich war. Und bei Apple ist es ja schon so, dass sie eigentlich immer sehr stark auch auf ihr Image eigentlich geguckt haben. Und das könnte jetzt schon meines Erachtens auch leiten, auch wenn es vielleicht nicht bei der großen Bevölkerung macht. Auf jeden Fall sind sie jetzt auf Kollisionskurs mit der EU-Kommission. Und das wird jetzt schon interessant sein, wie sich das weiterentwickelt. Allerdings könnte das natürlich schon viele Jahre dauern, bis das dann irgendwie geklärt ist, auch noch gerichtlich geklärt ist. Und dass dann allenfalls ein DMA auch seine Wirkung entfalten kann.
Ja, und da können wir die Überleitung machen mit viele Jahre dauern. Wie sieht das in der Schweiz aus? Weil das ist ja jetzt zweimal europäisches Thema gewesen. Die Zeitung Le Temps aus der Weltschweiz hat mal beim Bund nachgefragt, wie es dann so mit der Plattformregulierung in der Schweiz aussieht. Die Antwort war so nach dem Motto, der Entwurf nicht vor Herbst 2024. Und wenn man dann noch die politischen Mühlen dazu addiert, dann sind wahrscheinlich in den Jahren 27 bis 28 und da wird nicht mehr iOS Version 17.5 im Rennen sein. Und wahrscheinlich auch dieses Urteil, das wir jetzt gerade besprochen haben, auch schon bereits ergänzt, revidiert, ersetzt oder wie das juristisch heisst. Also, es bleibt spannend, es bleibt in Bewegung. Dann kommen wir zum dritten Thema. Sven?
Genau, ich habe mitgebracht ein Thema zur Schwachstelle bei der EID, wobei sich meine Ausführungen jetzt nur erstmal auf die EID in Deutschland beziehen, muss man dazu sagen. Und dann die Auswirkung oder ob es Auswirkungen auf die Schweiz hat, können wir dann gleich nochmal diskutieren. Also es gibt in Deutschland eine EID, die kann man sich auf seinen Personalausweis aufspielen lassen, wenn man den beantragt. Der Personalausweis ist halt diese kleine Chipkarte und dann kann man mit diesem mit dieser EID, wenn die aufgespielt ist, die ist nicht in jedem Personalausweis drin, wenn die aufgespielt ist, kann man so ein Kartenlesegerät anschließen an seinen Computer und kann sich dann damit identifizieren. Machen relativ wenig Leute in Deutschland, weil einfach die Angebote jetzt für so in Behörden und so weiter noch nicht so verbreitet sind, dass man da sagt, man braucht es. Aber so die und die EID selber ist über einen Hardware-Chip abgesichert, wo die kryptografischen Operationen auch drüber laufen. Das soll dann also wohl schon sehr, sehr sicher sein mit dem entsprechenden Kartenlesegerät. Und dann kann man aber diese eID auch auf aufs Smartphone übertragen und kann die mittels einer App, und da gibt es eine Ausweis-App, das vom Bund, also von der Bundesbehörde, das ist dann die offizielle Ausweis-App, die dann angesprochen wird, um dann die entsprechende Identifizierung zu machen, wenn du die irgendwo einsetzen willst. Und der Hacker, CTL Alt heißt der, der hat halt geschafft, die sich eine fremde Identität zu übernehmen oder die faktisch zu klauen. Man muss dann natürlich dann in der Nähe des jeweiligen Ausweises sein. Der hat einen Deep Link auf einer offiziellen Webseite gesetzt, sodass dann in dem Beispiel war es die Arbeitsagentur, derjenige sich bei der Arbeitsagentur anmelden wollte. Und dann, wenn der Link zur offiziellen Ausweis-App gehen soll, um sich zu identifizieren, den hat er gekapert, hat auf sein eigenes Programm verwiesen und hat dann geschafft, darüber die entsprechenden, sowohl die PIN als auch gibt ein Authentifizierungsprotokoll für die EID, die entsprechend auszulesen. Er konnte dann mit diesem Auslesen dieser Daten, konnte er dann aus der EID auch die Personendaten extrahieren. Also er hat gesehen, welche Person steht dahinter und hat sich dann mit diesen Personendaten bei einer Bank, bei der Deutschen Bank, ein Konto eröffnet. Und bei der Kontoeröffnung bei der Bank gibt es oft mal eine Abfrage dann wieder zur Ausweis-App. Und die fragt dann aber nicht die offizielle Ausweis-App an, sondern die fragt dann bei seiner Ausweis-App an, und er konnte dann das Konto für eine andere Person eröffnen. Die weiß davon in der Regel natürlich nichts. Er hat den Zugangscode, also die Kontonummer und PIN oder wie auch immer, und konnte da eine andere Person sein oder vorgeben, eine andere Person zu sein. Das BSI, Bundesamt für Sicherheit, sieht da relativ wenig Probleme. Die sagen ziemlich salopp, dass die Ausweis-ID ja keine Schwachstelle aufweist, was technisch zutreffend ist, und eher darauf verweisen, dass der Nutzer mitbekommen müsste, dass die falsche Ausweis, die App angesprochen wird, sodass die da kein Problem sind. So, deshalb die Frage, kann es, wie seht ihr das? Was bedeutet das auch für die Schweizer Diskussion zum EID-Gesetz, war jetzt am 14. März ja im Nationalrat und soll in der Sommersession beschlossen werden, muss man da nochmal nachjustieren bei der Sicherheit.
Wenn ich das richtig verstanden habe, es ist schon ein eher aufwendiger Angriff, den man jetzt nicht irgendwie auf Millionen skalieren kann. Also man muss in der Nähe sein von diesem NFC-Gerät und man muss eine fremde App auf das mit denen dazu bringen, die falsche Ausweis-App zu installieren. Und dann kann man so Man in the Middle spielen. Habe ich das so?
Ja, also sicherlich, also die erste Schwierigkeit ist sicherlich, so eine Fake-App auf dein Handy zu bekommen. Also das ist mal einerseits von der Software her ist das wahrscheinlich nicht super schwierig, also auch die Ausweis-App in Deutschland ist Open Source. Das heißt, ich kann die übernehmen und kann da meinen Schadcode darum herum programmieren, also dann eben, wenn die PIN eingegeben wird, dass ich dann auf die Ausweis zugreife, aber das nicht dahin schicke, wo der User das gerne möchte, sondern wo ich dann eben für meine eigene Kontrolle ein anderes Bankkonto bei einer anderen Bank beispielsweise eröffne. Und das ist natürlich, und da können wir natürlich jetzt auch den Bogen zurückspannen, insbesondere zu Apple und dem Universum, da finden natürlich verschiedene Prüfungen statt, eben in diesen App-Stores, dass es nicht ganz so einfach ist, eine App mit einem Schadcode überhaupt zu installieren. Mag Möglichkeiten geben, und Android ist auch nochmals etwas einfacher, aber es ist sicherlich mal so, dass man die Person, deren Identität man erstellen möchte, dass man da aufs Gerät kommen muss. Und dann, und das grundlegende Problem ist dann das, was Sven ja auch erzählt hat, ist, dass sich dann diese Fake-Applikation dann registriert als Ausweis-App. Das heißt, wenn ich auf eine Webseite gehe und da wird eine Identifizierung über diese Ausweis-App verlangt, die registriert sich dann für die URL eid://, und dann regt sich dann nicht mehr die richtige Ausweis-App, sondern meine Fake-App, und dann bin ich in Interaktion mit dieser und kann dann entsprechend PIN und all die Eingaben abfangen, die da eingegeben werden.
Also etwas simpel gesagt ist, so wie ich den Standard-Browser festlegen kann, würde sich jetzt die falsche EID-App als die Standard-EID-Identifizierungs-App registrieren. Und man hat dann mit dieser gefälschten App den Man in the Middle, der die Daten absaugt oder während kopiert oder eben für fremde Konten nutzt.
Das heißt, die Aussage vom BSI ist nicht falsch.
Richtig. Also
der Fehler ist nicht in der App, sondern welche App aktiviert wird.
Genau, also letztendlich der Nutzer ist dafür verantwortlich, aber ist natürlich ein bisschen, ja, auch so ein bisschen simpel, ne? So dem Nutzer jetzt zu sagen, du musst dann schon merken, dass dass jetzt auf eine falsche Ausweis-App zugegriffen wird. Funktioniert, also ist schon ein aufwendiges Verfahren. Wenn man sich das durchliest, sind da auch ein paar technische Fragen offen, die er jetzt nicht beschrieben hat, so aus Gründen höchstwahrscheinlich. Und du musst halt auch in der Nähe natürlich desjenigen sein, dessen Identität du nutzen willst, weil du ja irgendwie diesen Ausweis dann auch entsprechend mit in der Nähe haben musst. Ja. So, also es ist jetzt kein einfaches Verfahren, aber kann dazu führen, wenn du einmal schaffst, es zu machen, könntest du rein theoretisch, also mal, wenn du ein Konto eröffnen kannst, da wird dann nie wieder nachgefragt. Ne?
Ja, und das wäre dann ideal für irgendwelche Schwarzmarkttätigkeiten und illegale Tätigkeiten. Wenn dann die Behörden nachfragen, werden sie beim anderen anklopfen und den verhaften, weil er ja das Konto besitzt, in Anführungszeichen, und du bist 20 Kilometer nebendran, gemütlich am Glassee essen.
Bedeutet das für die Schweiz etwas, für die aktuelle Diskussion zum EID-Gesetz?
Ja, also die Schweiz wird der Ausweis ja etwas anders implementiert sein. Wir werden keine kartengestützte Lösung haben, jetzt im Unterschied zu Deutschland, wo ja eben eigentlich auch die elektronische Identifikation auf der Identitätskarte drauf ist, also an die physische Karte gebunden ist, sondern die Pläne sind ja so gestaltet, dass wir die EID auf Smartphone bekommen. Da laufen aktuell die technischen Debatten, wie man das machen möchte. Das ist meines Erachtens noch nicht komplett abgeschlossen oder das läuft jetzt gerade, welche Variante das man machen möchte. Und jetzt wird es entscheidend sein, wo die Informationen abgelegt sind. Und typischerweise, wenn wir eine hohe Sicherheit haben möchten, dann legen wir bei der Generierung der Merkmale der EID diese in den Sicherheitschip aufs Handy ab. Also da gibt es in den neueren, moderneren Handys eine extra CPU, einen extra Chip, der ist abgeschottet vom restlichen System, der nur dafür da ist, dass man eben solche Informationen ablegen können soll, die man nicht einfach kopieren kann. Also da interagiert man dann damit und das Schlüsselmaterial zum Beispiel Dinge signieren sind dann da drin abgelegt. Und wenn man das so macht und das dann auch noch an die App bindet, also dass nur die App, die diese EID angelegt hat, in diesem Chip da auch drauf zugreifen kann, dann besteht das Problem nicht mehr.
Weil du die zweite App nicht, also kannst das...
Genau, wenn nur die ursprüngliche App Zugang hat über die Schnittstelle auf diesen Chip, auf diese Informationen und die andere das nicht kann, das ist jetzt im Unterschied zur NFC-Schnittstelle, zur Karte, wo dies möglich sein dürfte, sonst wäre auch dieser Angriff nicht funktioniert, müsste sich dies, wenn dieser Sicherheitschip verwendet wird, so realisieren lassen, dass sich das abschotten lässt. Die Frage ist, ob das so gemacht wird. Da bin ich mir nicht ganz sicher.
Also der Vorteil ist, beim deutschen Verfahren sind zwei Geräte involviert mit dieser NFC-Kommunikation etc. dazwischen. Das ist natürlich ein Angriffsvektor. Und beim Schweizer System wäre das alles im Handy drin, der Dialog zwischen der App und diesem Sicherheitschip. Und da kommst du selbst mit Lötkolben wahrscheinlich nicht sinnvoll rein. Ich nehme an, das ist auch der Chip, der die Gesichtsgeometrie für das Entsperren etc., Fingerabdruck, das ist alles dort drauf, nehme ich an.
Ich bin auch der Meinung, ja.
Jetzt dumme Frage, aber so ein Fairphone, das ja nicht von einem grossen Hersteller kommt, die sind auch... Also so ein Sicherheitschip, das ist nicht irgendwie Exklusives von Grossherstellern. Weiß das jemand von euch per Zufall?
Nein, es gibt auch verschiedene Varianten dazu. Das entwickelt sich auch sehr stark weiter. Eine einfachere Variante ist auch, dass man die SIM-Karte nimmt. Das ist auch eine Möglichkeit, wie man so Sicherheitsfunktionen implementieren kann. Entscheidend ist einfach immer nur, dass das gekoppelt ist und dass das nur über eine einzelne dünne Schnittstelle, sage ich mal, bildlich angesprochen werden kann und dass es keine Möglichkeit gibt, da auf den Speicher zuzugreifen und eben die Informationen abzugraben. Das ist der entscheidende Mechanismus. Und da werden wir auch in den nächsten Jahren noch eine große Entwicklung sehen. Also das wird nicht mehr allzu lange dauern und dann wird das auch in den günstigeren Handys wird das auch solche Funktionen drin haben.
Also das ist doch mal was Positives. weiß man jetzt, was also Deutschland, du hast gesagt, der Sicherheitsdienst haben gefunden, ja, das ist nicht unser Problem. Bleibt das jetzt dabei? Also ist das jetzt eine interessante Nachricht für einen Netzpodcast und damit ist die Angelegenheit beerdigt, oder?
Jetzt muss ich ja ein bisschen aufpassen, was ich sage. Es ist durchaus eine deutsche Tugend, dass eine deutsche Behörde sagt, es ist nicht unser Problem.
Jetzt hast du Probleme.
Also es gibt ja diverse Digitalisierungsverfahren in Deutschland, die wo eine Behörde sagt, alles kein Problem und ich sage jetzt mal so digitalaffine Menschen, Nerds, sagen, da ist aber eine Thematik. Ich sehe die Thematik schon, jedenfalls in der deutschen App natürlich, wenn man die Identität dann doch klauen kann. Wenn es sich in der Schweiz anders darstellt, umso besser. Ne? Also wenn man dann die Diskussion jedenfalls nicht hat, wenn der nächste Fall auftauchen wird mit der deutschen EID, dann werde ich berichten und dann kann es sein, dass das Bundesamt sich anders einlässt oder vielleicht nochmal prüft.
Wird unser Running Gag bei jedem zweiten Thema sagen wir, da werden wir weiter darüber berichten.
Auch wir beobachten aufmerksam. So. Machen wir noch Kurznachrichten und Fundstücke.
Sehr gerne, ich darf anfangen. Ihr erinnert euch an den Hackerangriff auf die Firma Xplain, die ja für den Bund sehr viel macht. Da ist jetzt vom Bundesamt für Cybersicherheit der Bericht zur Datenanalyse publiziert worden. Sei bitte nicht so euphorisch. Ich zitiere, der Bericht zeigt auf, welche Art von Daten betroffen waren und beschreibt die Herausforderung bei der Durchführung der Datenanalyse. Er nimmt keine inhaltliche Bewertung der Daten vor. Der Bericht untersucht auch nicht, welche Daten abfließen konnten. Diese Fragen werden im Rahmen der laufenden Administrativuntersuchung geklärt. Also richtig spannend wird es dann bei diesem zweiten Bericht oder dieser Untersuchung.
Dann habe ich noch ein Fundstück, respektive ich war auch am Fundstück beteiligt.
Du hast dich selber gefunden.
Ich habe mich selber gefunden. Nein, wir haben von der Digitalen Gesellschaft der jüngste Schriftenwechsel am Bundesverwaltungsgericht bezüglich der Kabelaufklärung veröffentlicht. Da sind wieder ein paar Stellungnahmen zusammengekommen vom Nachrichtendienst und vom durchführenden Behörde, welche die Überwachung tatsächlich macht, das CEA. Und das beschreibt jetzt halt nochmals, wie die Daten ausgeleitet werden und wie sie verwendet werden vom Geheimdienst.
Und ich habe ein Fundstück mitgebracht zu den neuen Virtual Reality Brillen, MetaQuest, mit denen wir demnächst alle rumlaufen werden. Und zwar haben Forscher der Universität auf Chicago festgestellt, dass die MetaQuest-Systeme eine Sicherheitslücke haben, aufweisen, die es Cyberkriminellen ermöglichen könnte, die Geräte zu kapern, die sensiblen Informationen zu stehlen und mithilfe von generativer KI möglicherweise sogar Interaktionen zu manipulieren.
Dann hätten wir noch den Hinweis auf eine Veranstaltung. Und zwar startet jetzt im März der Netzpolitische Abend zu einer neuen Serie. Los geht es am Donnerstag, 21. März 2024, wie üblich im Debattierhaus Karl der Große. Es gibt einen Gast, es ist Daniel Hügli, er ist von Sandicom, der Gewerkschaft. Es geht ums Thema KI am Arbeitsplatz und um die Chancen und Risiken, die sich mit den algorithmischen Wandeln am Arbeitsplatz ergeben und welche Rolle die Mitarbeitenden dabei einnehmen können. Da geht es um Mitsprachen zum Beispiel. Das Ganze basiert auf einer Studie, welche die Gewerkschaft Sandicom zusammen mit Algorithm Watch in Auftrag gegeben hat an der Uni St. Gallen. Wie gesagt, am 21. März 2024 im Debattierhaus Karl der Große. Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.